Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast. Liebes Publikum, wir senden heute mal ausnahmsweise nicht aus dem Studio, sondern von einer Veranstaltung und zwar von der Batterieökosystem BW in Stuttgart. Und wir reden heute über das Thema Batterien in E-Lkw, ein ganz spannendes Thema, gerade sehr, sehr viel Dynamik drin. Und dazu haben wir den perfekten Gast heute, nämlich Markus Erdmann von Designwerk.
Herzlich Hallo. Willkommen. Freut mich.
Wir haben einiges vor heute. Wir werden natürlich erstmal über allgemein E-Lkw sprechen, aber wir sprechen auch über Batteriewechsel, auch gerade ein großes Thema so in der Branche. Und wir werden natürlich auch nachher noch ganz tief eintauchen in die Zellchemie, in die Batteriepacks an sich. Beginnen wir vielleicht erstmal ganz allgemein. Laut einer Analyse der Beraterfirma Strategy End sind im Jahr 2030 voraussichtlich mehr als 20% aller weltweit betriebenen Lkw und Busse batterieelektrisch unterwegs. Und das ist schon relativ ordentlich, wenn man bedenkt, da ist gar nicht mehr so viel Zeit bis dahin. Markus, wie nimmst du das denn gerade so in der Logistikbranche wahr? Wie ist denn da gerade die Stimmung? Ist man da schon wirklich so auf diesen Zug aufgesprungen, batterieelektrisch, oder sind da doch noch ziemlich viele Vorbehalte?
Sehr, sehr unterschiedlich. Das macht es irgendwie auch spannend. Also wenn wir zum Beispiel in die Schweiz gucken, also meine Firma sitzt in der Schweiz, da ist die Stimmung sehr, sehr optimistisch. Also da haben wir Firmen, die verkündet haben, bis 2030 haben die 60, 70, 80% von ihrem Fuhrpark elektrifiziert. Und ich glaube auch, das kriegen die hin. Da gibt es auch entsprechende Rahmenbedingungen, entsprechende politische Rahmenbedingungen. Also da ist die Stimmung sehr, sehr positiv. Der Markt führt auch in Europa zusammen mit Norwegen, mit etwa 12% batterieelektrischen Zulassungszahlen. Das ist richtig, richtig, richtig viel für batterieelektrische Trucks, für die schwere Klasse. Also da ist der Markt sehr, sehr optimistisch. In Norwegen genau gleich. In Deutschland, was wahrscheinlich die meisten hier jetzt gerade interessiert, nachdem die Förderung weggefallen ist, ist der Markt mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Das muss man wirklich so sagen. Jetzt so langsam hat sich's wieder ein bisschen gefangen. Getrieben durch große Flottenkunden, die natürlich verstehen, das muss passieren und die auch entsprechend rechnen können. Aber hier ist der Markt in Summe deutlich verunsicherter als in anderen Ländern Europas. Ich denke, das ist maximal eine temporäre Delle. Also an dem Wachstumstrend, da ändert es wahrscheinlich nichts. Nämlich die Batterien werden günstiger, das wissen Sie alle. Die Fahrzeuge werden günstiger. Das heißt, TCO wird besser und die Technologie wird sich durchsetzen. Also ich denke, das ist maximal ein temporärer Dip, der aber wahrscheinlich nicht hätte sein müssen.
Ja, super Überleitung zu meiner nächsten Frage. In der Studie, da heißt es außerdem, dass E-Lkw-Verbrenner spätestens ab diesem Zeitpunkt, also 2030, bei den Gesamtbetriebskosten schlagen würden, trotz der höheren Anschaffungskosten. Und entscheidend dafür wären die Ladekosten. Speziell das Depotladen soll da ganz toll sein. Wie siehst du das? Ist das Depotladen tatsächlich so ein Schlüssel für die Transformation? Und vielleicht kannst du auch mal einen Einblick geben, wie sieht es im Moment mit den Anschaffungskosten aus? Wie ist da noch so der Unterschied zu den Verbrennern?
Vielleicht muss ich die Studie direkt schon korrigieren. Und zwar, was die Gesamtbetriebskosten angeht von den Fahrzeugen, TCO. Je nach Markt haben wir das heute schon, ne? Also insbesondere, wenn noch ein bisschen entsprechend Förderung dahinter steht. In manchen Ländern, wo der Strom besonders günstig ist, braucht es das aber auch gar nicht mehr. Grundsätzlich kann man sagen, je mehr die Fahrzeuge fahren, und das ist im Fernverkehr häufig der Fall, wo wir 100, 150, 200.000 Kilometer im Jahr haben, da ist das Fahrzeug TCO-seitig auch ohne Fördermaßnahmen sehr, sehr attraktiv, wenn wir uns nicht komplett schlecht anstellen beim Strom. Das heißt, da kommt dann wieder das Depotladen zum Tragen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Was wir bei unseren Flottenkunden beobachten können, das ist auch das Mittel der Wahl. Also immer wenn Depot geladen werden kann, dann wird Depot geladen, einfach weil man da einen gewissen Einfluss auf den Strompreis hat, vielleicht auch Erneuerbare mit reinbringen kann, Solar in Kombination mit Batterien beispielsweise. Das ist auf jeden Fall ein großer Schlüssel. Aber in Summe würde ich sagen, die Fahrzeuge sind ohne oder mit wenig Fördermaßnahmen heute schon TCO etwa gleichwertig als der Diesel. Und ich würde sogar weitergehen, bis 2030 wird es gar keine Fördermaßnahmen mehr brauchen, um den Zustand zu halten. Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Der Diesel wird teurer, sind wir ehrlich. Also CO2-Maßnahmen, Euro 7, sinkende Skalen auf der gegenüberliegenden Seite. Die Batterien werden weiterhin günstiger werden. Der Trend ist weiterhin intakt. Economies of Scale bei der Produktion von batterieelektrischen Fahrzeugen. Ich denke eher, dass wir sogar bei den Anschaffungspreisen eine Parität erreichen werden 2030. Also gar nicht mal TCO, sondern sogar noch die Anschaffungspreise. Und mit der Meinung bin ich gar nicht alleine. Also das hört man im Markt häufiger.
Ja, super, mal so optimistische Ansichten dazu zu hören. Ihr seid ja bei Designwerk so Vorreiter für hohe Reichweiten bei E-Lkw. Vielleicht kannst du da mal sagen, was ist denn so eine Hausnummer irgendwie, was man für den Fernverkehr eigentlich bräuchte für eine Reichweite? Und wo seid ihr da gerade und wo wollt ihr auch perspektivisch hin?
Also unsere größten Fahrzeuge mit knapp über 1000 Kilowattstunden installierter Batteriekapazität, da reden wir von Reichweiten, den neuesten Aero-Optimierungen von so 650, 700 Kilometer Realbetrieb, also vollbeladen Realbetrieb. Das reicht in den allermeisten Fällen. Also das reicht bei 42 Tonnen recht gut. Wenn man dann vielleicht noch ein bisschen nachlädt in der Fahrerpause, selbst mit 300, 350 kW reicht das relativ gut. Man muss aber sehen, der Lkw-Markt ist sehr, sehr divers. Also wir haben natürlich Fahrzeuge, die fahren von der Türkei nach Norwegen. Für so ein Fahrzeug wird es wahrscheinlich noch nicht reichen von der Reichweite und von der Ladegeschwindigkeit. Aber mit dieser Kombination, ich sag mal so 600, 650 Kilometer Reichweite, da können wir einen guten Teil des Marktes abdecken. Ich denke, auch da wird sich's irgendwo einpendeln. Bis 2030 hatten wir vorher gesprochen. Vielleicht 700, 800 Kilometer. Aber arg viel mehr Reichweite werden wir nicht sehen. Da wird's dann eher drum gehen, die Fahrzeuge günstiger und leichter zu machen. Also ich denke, da wird irgendwo der Sweet Spot liegen. 6, 7, 800 Kilometer. Das sind wir heute schon. Da werden wir in der nächsten Batteriegeneration nochmal ein Stückchen drauflegen, ne?
Ja, ein Thema, was im Pkw-Bereich auch schon immer seit ein paar Jahren so in den Medien ist oder auch gerade vorangetrieben wird durch NIO, ist ja der Batteriewechsel mit den Batteriewechselstationen oder Battery Swapping, wie es normalerweise im englischsprachigen Raum so bekannt ist. CATL hat da jetzt auch so einen Fokus drauf gelegt seit neuestem. Wie sieht das denn bei LKWs aus? Ihr macht das ja bei Designwerk auch. Kannst du mal uns einen Einblick geben, wie funktioniert das genau? Wie schnell funktioniert auch so ein Wechsel dann?
Da hast du, glaube ich, den richtigen Partner ausgesucht für heute. Wir haben die einzigen zwei LKWs mit Batteriewechselsystem in Europa am Laufen. Das ist aus einer Kooperation mit der TU Berlin entstanden, also aus einem Forschungsprojekt. Und die Station, die Wechselstation, die steht in der Nähe von Berlin. Man muss sich das so vorstellen, wir haben zwei große Batterieblocks zwischen den Rädern, also zwischen der ersten und der zweiten Achse, und haben das Fahrzeug entsprechend so umdesignt, dass die Batterien automatisiert aus dem Fahrzeug rausgelupft werden können. Das heißt, da steckt natürlich noch viel, viel mehr dahinter, insbesondere die Anlagentechnik, ne? Also die Wechselanlage selbst, die ist relativ aufwendig. Aber wir konnten darstellen in diesem Forschungsprojekt, das funktioniert. Wir haben jetzt mittlerweile fast 1000 Wechselvorgänge durch und nicht einmal einen Fehler gehabt. Also das ist echt sehr, sehr gut durchgelaufen. Und so ein Wechselvorgang, der dauert so 8 bis 10 Minuten. Und ich sag mal, da ist noch Optimierungspotenzial nach unten. Also das darf man nicht vergessen, diese Technologie, diesen Technologiepfad. Insbesondere, wenn man sich mal vor Augen führt, in China, mehr als jeder zweite LKW, batterieelektrische LKW, ist mit wechselbaren Batterien ausgestattet. Das heißt, in China scheint das einer der dominierenden Technologiepfade zu sein. Heißt das deswegen zwingend, dass es in Europa auch ein dominierender Technologiepfad sein muss? Wahrscheinlich nicht. Ist es spannend und sollten wir drüber nachdenken? Auf jeden Fall.
Wie geht's bei euch jetzt weiter? Also mit Erprobung und so weiter. Wollt ihr dann tatsächlich auch solche Wechselstationen aufbauen in Deutschland oder?
Wir bleiben natürlich weiterhin bei den Trucks, ne? Trucks ist unser Metier zusammen mit den Batterien und der Ladetechnik. Das heißt, wir werden jetzt erstmal selber keine Stationen aufbauen. Das machen wir mit Partnern, insbesondere mit der IBA Systemtechnik GmbH. Die sind Teil davon. Die haben die Wechselstation mitentwickelt an der Stelle. Und ich glaube, jetzt geht es darum zu zeigen, das System kann auch skaliert werden. Da haben wir uns jetzt gerade drum bemüht, EU-Gelder, Venture Capital, Accelerator-Gelder zu generieren dafür. Ich meine, das kostet natürlich auch ein bisschen was, die Stationen darzustellen. Ich denke, der nächste Schritt wird sein, dass wir jetzt in einem größeren Maßstab, ich sag mal irgendwo 15 bis 30, vielleicht 40 Trucks, ein bis zwei, also pro Wechselstation darstellen, dass das auch in einem Industriebetrieb funktioniert, in einem Logistikbetrieb, in einer größeren Skalierung.
Aber ich frage mich da immer, wenn wir eigentlich keinen Batteriestandard haben, beziehungsweise auch wie die ganzen Packs irgendwie da angebracht sind, wie ist es dann überhaupt sinnvoll, so ein Konzept, so eine Wechselstation? Dann hat natürlich, gibt es wie viele unterschiedliche Anbieter von solchen Stationen? Das würde doch wahrscheinlich in der Realität dann kaum funktionieren, oder?
Das ist auf jeden Fall die größte Herausforderung bei der Technologie. Also wir haben jetzt dargestellt, es funktioniert. Für ein flächendeckendes Ausrollen geht es eben genau darum, ne? Eine Standardisierung zu finden. Und wir sind da noch ganz am Anfang, also da hat sich noch keine Standardisierung gefunden. Unser Fokus liegt jetzt gerade eben drauf, zu zeigen, dass es funktioniert. Wir würden natürlich die Batteriepacks auch gerne den anderen anbieten, ne? Kein Problem. Aber in Summe muss es schon in irgendeiner Art und Weise standardisiert werden, damit sich das flächendeckend durchsetzen kann. Bei den Trucks haben wir jetzt hier nochmal eine größere Herausforderung wie bei den Pkw, weil jeder Truck sieht anders aus. Also wenn wir über den Fernverkehr reden, dann sind es 2-Achs-Fahrzeuge. Wenn wir über Betonmischer reden, sind es 4-Achs-Fahrzeuge, wo die Batterien aus dem 2-Achser schon gar nicht mehr reinpassen, beziehungsweise an einer anderen Stelle am Chassis sitzen. Ich denke, um deine Frage zu beantworten, wo es sich wirklich relativ einfach durchsetzen kann, ist bei spezialisierten Anwendungen, wo es nötig ist. Also wir haben Logistiker, die haben 10 bis 15 Minuten Umschlagzeit. Die wechseln einfach nur geschwind ihre Pritsche oben. Da macht Batteriewechsel wahrscheinlich Sinn. Und ich denke, in solchen Anwendungen wird sich das auch ohne Standardisierung ziemlich einfach durchsetzen können, weil selbst da ist Megawatt-Charging noch nicht schnell genug dafür.
Megawatt-Charging, für alle, die sich jetzt dann noch nicht so auskennen, das ist jetzt der neue Schnellladestandard für LKW, wurde jetzt ausgerollt. Fang da bitte mal ganz von vorne an. Was für eine Ladeleistung können wir denn da erwarten?
Das ist so ein dreieckiger Stecker, relativ groß, aber noch gut bedienbar per Hand. Und wir reden hier über maximale Ladeleistungen, die so über 2 Megawatt bis hin zu knapp 3 Megawatt gehen. Das ist richtig, richtig viel. Und auf einmal ist nicht mehr der Stecker das limitierende Element, so wie es bisher bei CCS der Fall war im LKW, sondern auf einmal ist unsere Batterie das limitierende Element. Das heißt, selbst wenn wir 1000 Kilowattstunden Batteriekapazität installiert haben, werden wir nicht die vollen Spezifika des neuen Standards ausfahren können mit der aktuellen Batterietechnik. Aber grundsätzlich soll es darum gehen, dass in der Fahrerpause, die ja immer wieder notwendig wird, 45 Minuten, dass wir da mehr als genug Reichweite nachladen können, damit der restliche Tag bestritten werden kann. Das ist auf jeden Fall die Bestrebung hinter Megawatt-Charging und das, was wir sehen, was die Akteure am Markt machen, vorhaben. Egal, ob es die OEMs sind oder Ladeparkbetreiber wie zum Beispiel Mylands. Und konkret wird das heißen, wir werden mit unseren Fahrzeugen in etwa einer halben Stunde 500 Kilometer Reichweite nachladen können, Realreichweite, und damit zusammen mit den 600, 700 Kilometer Initialreichweite schaffen wir es ganz, ganz locker, einen Tag abzudecken.
Wenn wir jetzt mal Batteriewechsel und Megawatt-Charging zusammenbringen, kannst du da mal skizzieren, wo du da Wechselstationen siehst und wo eher Megawatt-Charging?
Ich denke, was wir jetzt wie Pilze aus dem Boden sprießen sehen werden, ist auf jeden Fall das Thema Megawatt-Charging. So Wechselstationen, könnte man auch argumentieren, könnten Teil der kritischen Infrastruktur werden. Weil was ist eine Station mit 20, 30, 40 Batterien, großen LKW-Batterien vor Ort? Das ist in irgendeiner Art und Weise ein Batteriespeicher, ne, der auch netzdienlich sein kann, agieren kann.
Jetzt kommt Werbung.
Am Thema E-Lkw könnt ihr perfekt beobachten, das Erfolgsrezept für deutsche Unternehmen ist, Zukunftsentwicklung schnell vorauszusehen und darin dann zu investieren. Denn wir sehen gerade überall Unternehmen, die sich nicht schnell genug transformieren, die geraten unter Druck. Doch bei der Batterietechnik, da fehlt es in den meisten Firmen oft leider an Expertise und sie drohen den Anschluss zu verpassen. Gutes Personal mit industriellem Batterie-Know-how zu finden, ist für die Unternehmen sehr, sehr schwierig. Doch wir haben da was für euch.
Genau, jetzt gibt's nämlich die Lernplattform Battery Essentials, die ganz strukturiert von A bis Z lehrt, wie Batterien funktionieren und wie sie derzeit weiterentwickelt werden. Und vor allem allgemeinverständlich und anwendungsorientiert die realen Probleme der Industrie anvisiert. Mit Battery Essentials kannst du und dein Team euch in nur 42 Videolektionen in wenigen Stunden markttreibende, fundierte Expertise in Batterietechnik aufbauen. Das Programm ist kompakt und verständlich aufgebaut, aber geht zum Teil auch richtig in die Tiefe und ist vor allem anwendungsnah, sodass du der Industrie wirklich weiterhelfen kannst. Und mit dem offiziellen Teilnahmezertifikat für deinen Lebenslauf kannst du dann zeigen, dass du dich auf dem Markt hervorhebst. Battery Essentials wird bereits von zahlreichen mittelständischen Unternehmen und über 1400 Privatpersonen genutzt und wurde von Batteriewissenschaftler und YouTuber Tom Bötticher entwickelt. Tom, schöne Grüße gehen raus.
Mit dem Code GELADEN30 gibt es jetzt für nur 2 Wochen bis zum 27. Juli einen 30%igen Rabatt auf Battery Essentials. Also, wenn ihr die Batteriewende aktiv mitgestalten wollt, dann klickt jetzt auf den Link in der Beschreibung oder auf www.batteryessentials.de.
Kannst du das nochmal ein bisschen zusammenfassen mit Megawatt Charging? Wie sieht es da gerade jetzt so, wenn wir uns jetzt Deutschlandkarte angucken, aus? Wo sind da jetzt gerade schon Ladeparks oder auch noch Erprobungen oder sowas?
Wir müssten etwa aktuell bei so 50 Ladeparks in Deutschland sein, die LKW-tauglich sind. Die Zahl ist nicht 100% belastbar, aber das müsste so etwa die Größenordnung sein. Meines Wissens nach ist keiner davon MCS geeignet. Also MCS ist wirklich etwas, was sich jetzt gerade erst durchsetzt. Also wir sind gerade noch in der letzten Standardisierung der Kommunikation bei MCS. Ich denke, das wird über die nächsten 1-2 Jahre wird das kommen. Wir haben jetzt die ersten Fahrzeuge gesehen, die das mal prototypisch dargestellt haben. Ich weiß, in Amsterdam gibt es zum Beispiel eine öffentlich zugängliche Station, aber das kommt jetzt gerade erst.
Ja, ein zentraler Vorwand gegen das Megawatt-Charging ist ja immer die Destabilisierung des Stromnetzes. Was würdest du da entgegnen? Was gibt es da für Lösungen?
Ich sehe das gar nicht wirklich als Problem, weil da gibt es eine relativ einfache Lösung dafür, nämlich Batteriespeicher. Also wir werden hinter so Megawatt-Charging-Parks werden wir einfach große Batteriespeicher sehen. Das wird alleine schon wegen der Wirtschaftlichkeit passieren, um die Leistungskosten runterzunehmen. Allein deswegen wird das schon kommen, plus damit wir Erneuerbare mit reinnehmen können. Und das senkt natürlich die Belastung aufs Netz massiv. Wir haben unsere eigene Interpretation dessen als Designwerk, nämlich wir haben einen großen Schiffscontainer gefüllt mit Batterien und mit 2 Megawatt Ladesäulen. Und der ist mit beispielsweise 88 Kilowatt Netzanschlussleistung, das ist die größte CE-Steckdose, die man noch stecken kann, ist der dafür geeignet, hinten raus Megawatt zu laden. Und das ist genau der Mechanismus, dass wir über Batterien die Belastung aufs Netz runternehmen und dann ist das auch kein Problem mehr.
Ja, jetzt zoomen wir mal ein bisschen weiter in die Batterien oder die Batteriepacks rein. Welche Kapazitäten haben denn eure Packs?
Unsere kleinste Batterie, die hat 65 Kilowattstunden und die größte aktuell 254. Wir arbeiten jetzt aber gerade, und so viel kann ich heute schon mal verraten, an der Batterie, und das wird wahrscheinlich im Straßenverkehr die größte sein, meines Wissens nach, mit 340 Kilowattstunden. Also wirklich eine sehr, sehr große Batterie, eine 2,5 Meter lang. Wir fahren da ein bisschen die Philosophie, große Packs zu bauen, um die Energiedichte hochzuhalten. Da gibt es auch andere Ideen am Markt, möglichst kleine Packs, aber unsere Energiedichten, die bestätigen das. Also die sind auf jeden Fall mit die höchsten am Markt, wenn nicht sogar die höchsten.
Beschreib nochmal bitte, wo sitzen denn diese Packs? Also nicht nur bei euch, sondern auch grundsätzlich, wie ist es so in der Branche? Wo sind die angebracht? Und vielleicht auch so, dass wir ja ein Gefühl dafür bekommen, wie schwer sind die denn eigentlich?
Prädestiniert ist natürlich der Platz zwischen den Achsen, ne? Zwischen der ersten und der zweiten Achse. Das ist zum Beispiel bei einer Fernverkehrsmaschine der Fall. Da kriegst du 2 Packs unter, einmal links, einmal rechts. Oder manche Marktteilnehmer haben zum Beispiel auch die Batterien dann quer durchgeschoben unter dem Rahmen. Aber irgendwo in dem Ort versucht man immer die Batterien anzuordnen. Das ist mal so die Standardkonfiguration. Jetzt geht das nur nicht bei allen Fahrzeugen. Also wenn wir zum Beispiel über einen Betonmischer nachdenken, 4-Achser oder ein 5-Achser, dann haben wir schlichtweg da keine 1,5 Meter mehr oder 2 Meter mehr, um Batterien zu installieren. Das ist alles voll mit Achsen. Das Fahrzeug soll ja kompakt sein. Das heißt, hier brauchen wir eine andere Lösung und die kann zum Beispiel sein, die Batterien dann hinter die Kabine zu setzen. Das haben wir zum Beispiel als Erste am Markt gemacht. Das heißt, da ist vielleicht noch eine Position für die Batterien und dann könnte man noch kleine am Rahmen einsetzen. Oder andere Marktteilnehmer haben auch schon Batterien unter der Kabine dargestellt. Das halte ich jetzt persönlich für keine gute Idee, aufgrund vom Crashverhalten. Aber ich meine, die werden sich schon ihre Gedanken gemacht haben dazu. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber ich denke, das sind so die zwei prädestinierten Lagen dafür, zwischen den Achsen oder hinter der Kabine. Und Gewicht hattest du noch gefragt. So ein normaler Block von uns wiegt so zwischen 1,2 und 1,4 Tonnen. Und wir haben bis zu 4 davon im Einsatz.
Ja, jetzt ist es so, dass wir eigentlich seit Jahren bei den deutschen OEMs so die Diskussionen hören, immer, ob die Zellen, die Batteriezellen nicht auch selbst gefertigt werden sollen. Ist das denn bei Lkw-Herstellern auch so?
Interessanterweise habe ich die noch nie erlebt. Die einzige Antwort, die ich habe, es muss mit der Skalierung zusammenhängen. Also wahrscheinlich sind einfach die Abnahmemengen, die so ein Lkw-Hersteller hat, einfach immer noch kleiner als die von den großen Pkw-Herstellern. Also da geht es eher darum, Batterien einzukaufen und so ein bisschen vom Pkw mit zu profitieren, wenn dann entsprechende Zellen vorbereitet werden für den Automotive-Markt.
Darfst du drüber reden, von wo ihr eure Zellen herbezieht?
Was ich sagen kann, wie nach der Northvolt-Pleite, die natürlich sehr, sehr tragisch war für uns als Europa, wie eigentlich jeder aus China. Ne? Also ich glaube, jeder andere Marktteilnehmer macht das gerade auch.
Ja, dann kommen wir mal zur Zellchemie. Da ist natürlich, man denkt bei Fernverkehr sofort an NMC, dass man daran natürlich nicht vorbeikommt. Aber ihr setzt auch LFP ein, habt ihr angekündigt, ne?
Ja, also wir haben so 2/3 bis 3/4 der Fahrzeuge. Aktuell statten wir mit NMC-Batterien aus. Das liegt einfach daran an der sehr, sehr hohen Energiedichte. Also wir haben so etwa 180 Wattstunden pro Kilogramm auf Packebene. Das ist recht viel. Und die brauchen wir auch in vielen Fällen. Wenn wir zum Beispiel an den Langstreckenverkehr denken, wenn wir an Spezialkehrmaschinen denken. Wir haben uns aber schon relativ früh dazu entschieden, auch LFP-Batterien einzusetzen, weil wir natürlich die Signale gesehen haben, dass da sehr viel Potenzial steckt, weil die Verbesserungsrate bei den LFP-Batterien jedenfalls die letzten Jahre höher war wie bei den NMC-Batterien und weil in China einfach gerade sehr, sehr große Kapazitäten für die Fertigung ausgebaut werden. Das heißt, die Preise sind auch entsprechend gefallen. Also wir haben als erster Markt LFP-Batterien eingesetzt für ein spezielles Fahrzeug, für einen Lowliner, haben das jetzt aber aufs gesamte Portfolio ausgerollt. Also all unsere Fahrzeuge sind jetzt mit LFP-Batterien erhältlich. Das heißt, wir fahren jetzt gerade so eine Dual-Strategie. Wir haben beides im Angebot. Ich denke, wir werden aber keine neue NMC-Batterie mehr bringen, sondern nur noch neue LFP-Batterien. Das hat auch damit zu tun, je nachdem, mit welchem Supplier du sprichst. Ich habe jetzt auch schon mehrfach gehört, bei den Batterieherstellern wird NMC nicht mehr weiterentwickelt. Und darauf müssen wir uns natürlich auch entsprechend einstellen. Das müssen wir natürlich auch antizipieren. Also die Zukunft wird sehr wahrscheinlich in Richtung LFP liegen. Wahrscheinlich nicht unmittelbar, aber auf die nächsten 5 bis 10 Jahre auf jeden Fall.
Ja, das ist tatsächlich überraschend zu hören, dass NMC da gar nicht mehr weiterentwickelt wird. Jetzt kommt noch die nächste Nachricht. Wir haben das im Vorgespräch, hast du das schon mal anklingen lassen, dass LMFP jetzt auch kommen wird, tatsächlich aus der Massenfertigung, also eine LFP-Variante mit Mangan angereichert. Kannst du dazu noch mal ein paar nähere Infos geben?
Mhm. Die chinesischen Hersteller sind gerade dabei, die Technologie zu skalieren. Also ich war jetzt gerade auch erst vor Ort, habe mir das angeschaut. Ich denke, in den nächsten 1 bis 2 Jahren werden wir da größere Quantitäten sehen von dieser Zellchemie. Das ist mein Informationsstand. Wir haben auch schon konkrete Angebote vorliegen, konkrete Samples gecheckt. Das heißt, ich denke, dass die Technologie wird sukzessive in den Markt kommen. Der Vorteil daran ist, wir reden über eine Erhöhung der Energiedichte von so etwa 10-15%. Und wenn man über die Energiedichte von den Batterien nachdenkt, also 180 bei NMC, etwa 140 bei LFP aktuell, aber brutto, netto ist der Spalt weniger, weil wir mehr nutzen können von den LFP-Batterien. Das heißt, netto haben wir aktuell eine Differenz von etwa 15%. Und wenn jetzt natürlich die LFP-Batterie 15% besser wird, 10-15% besser wird, dann sind wir etwa auf dem Level von NMC angelangt. Und das wäre natürlich ein riesiger Schritt. Das heißt, ich denke, das wird echt ein wichtiger Teil sein. Und auch von dem, was wir so im Markt hören, sind nicht nur wir die Einzigen, die das sehen.
Ja, spannende Aussichten. Wenn wir jetzt nochmal auf das Schnellladen zurückkommen, da muss man natürlich mit diesen hohen Temperaturen irgendwie umgehen. Und wir haben auch schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge, dass man auch mit dem Temperaturfenster der Zellen irgendwie nochmal das erweitern kann und damit spielen kann und dadurch im Prinzip auch einiges regeln kann beim Schnellladen. Wenn du das jetzt mal gegenüberstellst in NMC und LFP, wie sieht's denn da aus? Bis wohin kann man da gehen, bis man die Zellen letztendlich schädigt?
Ich habe mir extra nochmal unser BMS-Mapping angeguckt für die NMC-Batterien. Also wir fangen etwa bei 40 Grad an, die Leistung zurückzunehmen, und ab 45 Grad wird relativ stark die Leistung zurückgenommen bei NMC. Das hat einfach mit der Zellchemie und mit der thermischen Stabilität zu tun. Das heißt, arg viel höher würde ich da auch nicht gehen, plus die Degradationseffekte, die sind natürlich dann auch entsprechend erhöht bei den Temperaturniveaus. Bei LFP, ich denke, da ist so 60 Grad eine gute Hausnummer. Also da sind wir unkritischer. Irgendwann ist die Degradation dann auch entsprechend höher, aber ich denke, so 60 Grad wird machbar sein. Muss aber dazu sagen, das lernen wir gerade auch noch dazu. Ne? Wir fahren jetzt gerade auch die Megawatt-Charging-Tests. Das heißt, es ist jetzt auch noch nichts, wo wir jahrelange Erfahrung haben damit.
Ja, meine letzte Frage zielt auf die Zellformate ab. Wir sehen beim Pkw-Bereich, da gibt es unterschiedliche Ansichten, was man da nehmen sollte, zylindrisch oder prismatisch. Wie ist das bei Lkw? Gibt es da auch mehr so diese vielfältige Herangehensweise oder ist das da klarer?
Ich glaube nur prismatisch. Also ich habe gerade drüber nachgedacht, kenne ich eine mit Rundzellen? Ich kenne keine Competitor-Batterie mit Rundzellen. Da scheint sich der Markt sehr auf prismatische Zellen zu fokussieren. Wir auch, also all unsere Batterien und auch all die in der Geschichte von Designwerk seit 2017, das waren alles prismatische Zellen. Da geht es dann eher darum, bleiben wir weiterhin bei Modulen, machen wir ein Cell-to-Pack-Design, ein bisschen teilweise gerade an so einem Zwischenschritt. Ich denke, darum geht's. Aber der Markt scheint sich entgegen dem Pkw gegen Rundzellen entschieden zu haben und sehr, sehr einheitlich für prismatische Zellen.
Vielen Dank schon mal, Markus. Das war meine letzte Frage. Gibt es denn hier aus dem Publikum noch Fragen?
Ja, ich habe gleich eine Frage zu der Konditionierung den Zellen bzw. den Temperaturen beim Laden. Im Pkw-Bereich ist es ja so, dass die also vor dem Laden konditioniert werden. Und bei meinem Fahrzeug ist es so, dass die teilweise über 40 bis auf 50 Grad vorgeheizt werden. Und das sind auch NMC. Und jetzt sagen Sie oder du, dass ihr bei 45, 40 Grad schon Schluss machen wollt. Wie kann ich diesen Widerspruch klären?
Da gibt es natürlich auch verschiedene Philosophien dahinter. Ne? Also wir haben beispielsweise ein relativ aggressives Thermofenster, wo wir viel ausnutzen können. Wir haben aber auch vielleicht nicht ganz die Herausforderungen, die ein Pkw hat. Also wir haben sehr, sehr viel Batteriekapazität installiert. Das heißt, wir müssen gar nicht die C-Rate bis aufs Maximum hochheben. Wir sind vielleicht eher interessiert daran, dass die Langlebigkeit der Batterie besser dargestellt werden kann, dass die Zyklenfestigkeit nicht beeinträchtigt wird. Also ich glaube, der Unterschied liegt schlichtweg darin, dass wir die Batterien anders optimieren wie im Pkw. Also ich würde jetzt erwarten, dass wenn wir die Batterie mit derselben Strategie fahren würden, unsere Lifetime Requirements nicht hinkriegen. Das wäre jetzt meine Interpretation dessen.
Danke. Dann noch zweite Frage zum Stichwort NMC, LFP. Du sagtest also sehr unterschiedlich, dann nur noch kapazitätsmäßig größer, sondern nur also energiedichtemäßig bei 15%. Wie sieht es mit den Kosten aus? LFP, NMC?
LFP ist auf jeden Fall günstiger, ne? Klar. Ich würde sagen, von den aktuellen Einkaufspreisen ist der Unterschied irgendwo bei 30% im Einkauf. 25, 30, 40%, je nach Supplier, wo LFP günstiger ist.
Also wird der Endpreis dann auch bei entsprechender Kapazität bei 15% Unterschied liegen?
Ja. Ja, Markus, vielen Dank nochmal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebes Publikum, damit sind wir am Ende angekommen. Wir sehen und hören uns wieder am nächsten Sonntag. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Danke, tschüss.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den Geladen-Podcast und empfehle uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.